Wichteln 2024. Mit dem Thema Essen im und ums Rollenspiel herum. Mit Meisterin Josi, Greifax, Shahim, Lorana und Grimm, beziehungsweise ihren menschlichen Alter Egos. Viel Freude!
Hallo, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ich freue mich sehr, euch heute hier zu einer ganz besonderen Aufnahme begrüßen zu dürfen. Ich bin nicht Meister Henny, wie ihr wahrscheinlich an meiner Stimme schon erkannt habt, sondern Dungeon Josi von den Meistergesprächen. Und ich darf heute eine besondere Folge moderieren zu einem ganz besonderen Thema und habe dafür direkt 4 der Schwafelhelden mit dabei. Ich darf einmal herzlich vorstellen, und vielleicht wollt ihr das selbst auch noch einmal tun oder zumindest grüßen, unsere Dame in der Runde, Lorana alias Zoe, oder sollte ich das andersrum sagen? Zoe?
Hallo draußen.
Dann haben wir Merlin alias Shahim.
Hallo.
Corny alias Greifax.
Ja, hallo.
Und einen waschechten Edelgeboren. Hallo Philipp.
Den 12.
Schön, dass ihr da seid. Wir dürfen uns heute über ein schönes Thema unterhalten und ein wenig schwafeln. Und zwar geht es heute um eine Pottwichtel-Folge. Es wurden einmal wieder Themen in einen Pott geworfen, ausgelost und wir haben eines bekommen, was ich persönlich als relativ gnädiges Schwafelthema empfinde. Und zwar Essen und Trinken im Rollenspiel. In dem Sinne sage ich erstmal Prost, schön, dass ihr da seid. Ihr alle, auch die gerade zuhören. Ich hoffe, ihr habt irgendetwas Leckeres zu trinken bei euch oder vielleicht etwas zum Snacken. Und naja, was gehört denn eigentlich so dazu? Also jetzt nicht für euch als Spieler, sondern für eure Charaktere. Also alles, was im Rollenspiel mit Essen und Trinken zu tun hat. Was gehört für euch dazu? Proviant, Wirtshausessen, worauf kommt ihr so?
Na, bei mir als Zwerg ist das relativ ähnlich wie jetzt bei mir gerade in meiner Hand. Das ist natürlich als erstes erstmal Bier. Und Greifax hat sich das so angewöhnt, wenn wir lokal irgendwo in neuen Orten sind, dass er nach lokalem Bier sucht. Und das ist erstmal so das Erste, was auf einer Einkaufsliste landet, die ich dann Handy rüberschicke. Dann schleppe ich immer so 1-2 Flaschen von irgendeinem besonderen Bier durch die Gegend. Und der arme Handy muss da immer im Vorfeld gucken, was das denn da Lokales gibt. Oder manchmal bin ich auch besser informiert und helfe ihm dann da ein bisschen so auf die Sprünge.
Sehr schön. Hattest du schon mal, dass es in einer Gegend kein Bier gab, was gebraut wurde?
Das wurde mir so zumindest nie gesagt. Vielleicht hat Henny dann einfach was improvisiert, da gehe ich mal von aus.
Sehr schön. Neben Flüssignahrung, habt ihr vielleicht noch was anderes zu essen oder zu trinken?
Wenn ich da nochmal gleich weitermache, dann ist natürlich bei uns der berühmte Semmelquast, der Käse, der irgendwann mal aufgetaucht ist in einem Abenteuer, eher als Nebenerwähnung. Und das ist ein sehr stinkiger Käse, der Greifax zum Leid aller seiner Mitstreiter aber sehr gut gefällt und wo er sich direkt mit eingedeckt hat und die ganze Kutsche voll gestunken und sich dann immer drauf gestürzt beim Frühstück. Und das ist so ein Running Gag geworden jetzt inzwischen bei uns, dass der sogar einen eigenen Sticker im Discord bekommen hat.
Ich finde solche Sessions in der Taverne, wo wir dann alle abends nach einer langen Reise was essen und trinken, immer sehr gemütlich und so, einfach warmherzig, weil wir dann alle zusammen sind und essen und dann reden und den Tag nochmal Revue passieren lassen. Und ich finde das immer eine sehr schöne und dankbare Situation, das auszuspielen.
Ja, zu Flüssigkeiten hast du doch auch noch einiges zu erzählen, oder? Lorana?
Ja, ich bin ja jetzt abstinent. Oder
was?
Noch nicht.
Seit wann?
Kommt drauf an, wann die Folge veröffentlicht wird.
Seit Sonntag in 14 Tagen.
ein großer Reveal. Aber genau, Lorana hat auch eine Geschichte rund um Wein, vor allem Rotwein. Und es war immer so ein Gimmick. Das sollte so ein bisschen die Zwiespaltigkeit oder so die Traumata durch ihre Herkunft und durch ihr Elternhaus so ein bisschen widerspiegeln und die Art und Weise, wie sie damit das verarbeitet. Und ich möchte so mit der Charakterentwicklung so ein bisschen dahin gehen, dass sie das immer mehr so so ihren eigenen Weg findet und damit abschließt. Und ich sehe da sehr schöne Möglichkeiten, Essen und Trinken auch als Spiegelbild zur eigenen Psyche irgendwo herzunehmen und dann halt auch so eine Charakterentwicklung daraus zu machen.
Sehr stark. Ich finde es toll, wie man von was zählt eigentlich zu Essen und Trinken, Proviant oder Wirtshausessen zu einem Spiegelbild der eigenen Seele und zur Persönlichkeitsentwicklung kommen kann oder Charakterentwicklung. Finde ich unglaublich toll. Wollt ihr noch was hinzufügen?
Du bist, was du isst. Das ist eigentlich gar nicht so weit hergeholt.
Also ich bin ein Stinkekäse offenbar.
Okay. Greifax ist Semmelquast.
Du rollst auf jeden Fall wie so ein Käserad gerne auch mal unter Segeln hindurch.
Ja, geschickt wie eine Tonne, das stimmt.
Für mich ist Essen und Trinken oftmals so ein bisschen Mittel zum Zweck. Also ich merke immer, dass ich immer darauf achte, dass ich was dabei habe, aber benutzen tue ich es eigentlich nie so richtig. Und wofür ich es total gut finde, ist halt wie zum Beispiel mit dem Semmelquast oder bei Lorana halt auch die latent exzessive Vernichtung von vergorenem Rottraubensaft. Ich habe das Gefühl, dass das bei uns so oft dem Comedic Relief dient, eher als der tatsächlichen Nährstoffaufnahme.
Ja, aber du bist ja auch so ein bisschen speziell, was Nahrung angeht, als Shahim, ne?
Ja, und vielleicht ist das auch der Grund, weil ich finde es immer total nervig, das ausspielen zu müssen, weil es halt, also es muss halt ausgespielt werden, weil es gehört halt einfach dazu. Aber es ist jedes Mal wieder so, ich hole mein Geschirr raus und am Ende spüle ich es doch nicht, zumindest spiele ich es nicht aus und was ich alles an ekligem Zeug in meinem Rucksack drin haben muss, das will ich gar nicht wissen.
Ja, du hast dir das irgendwie am Anfang so in den Kopf gesetzt, dass du nicht vom Geschirr der Ungläubigen essen darfst oder sowas, ne? Und dann seitdem schleppst du
deine. Ich habe mir das nicht in den Kopf gesetzt, das ist mindestens eins der 99 Gesetze.
Okay, ja. Aber wer definiert denn ungläubig eigentlich?
Ich glaube, die ersten 6 Gesetze definieren das.
Und ansonsten immer die, die glauben.
Hm.
Gibt es auch ein Gesetz, man soll nicht vom verschimmelten Teller essen?
Nee, kann man machen, wenn es der eigene ist.
Ja, offenbar sagt man das vor allem, wenn man derjenige ist, der einen schimmeligen Teller hat. Vielleicht sollte man mal drüber nachdenken, eigene neue Gesetze dafür hinzuzufügen, dass es dann das 100. ist oder so.
Ja, da fragt doch Grimm, ob er das sauber macht.
Ja, ich bin eher Boden zuständig als für Tellerwäsche.
Und wenn man den Teller auf den Boden stellt?
Dann geht's vielleicht wieder. Ist zwar jetzt nicht unser Rollenspiel, irgendwie, aber ich muss halt bei Proviant muss ich natürlich irgendwie zwangsläufig auch an Lembas denken, an das Elbenbrot. Ja, was es natürlich im DSA-Universum jetzt nicht gibt, also in Dere, ich weiß nicht, vielleicht treffen wir immer mal Elben, Elfen, die heißen ja bei DSA Elfen, die so ein ähnliches Brot backen, ganz so gut mundet.
Mal daran versuchen, vielleicht habe ich ein verstecktes Gen, ein Brotgen.
Ja, gibt es den Talentwert Brotbacken?
Gibt es Talentwert Backen? Töpfern vielleicht, man töpfert Brot.
Auf jeden Fall sollte man es gehen lassen.
Oh. Aber apropos Elben im Tolkien-Universum, also das Lembas-Brot oder auch, was jetzt gerade schon angesprochen wurde, mit der Kultur, aus der Shahim kommt. Wie wichtig ist es denn eigentlich, also das Essen und Trinken, je nachdem, in welchem Setting oder welcher Spielwelt oder auch welcher Geografie man wechselt? Also ob man jetzt in Dere bzw. Aventurien in unterschiedlichen Gebieten ist, habt ihr das Gefühl, dass Essen und Trinken eine unterschiedliche Relevanz spielt? Zum Beispiel, je nachdem, ob ihr jetzt in Gareth seid oder am Neunaugensee oder auf Maraskan, habt ihr da irgendwelche Präferenzen?
Also ich finde, dass Henny das irgendwie immer ganz schön einfärbt, wenn es so zu dem, wir kommen irgendwo rein, es ist eine gedeckte Tafel und er beschreibt dann, was so drauf ist. Das gibt halt einen total geilen regionalen Flavor. Ich glaube halt eher wirklich, dass das dann auch da wieder nicht dem Essen als solches dient, sondern eben der Geschichtsentwicklung oder der Geschichtsentstehung in den Köpfen der Spielenden oder Hörenden.
Ja, ich finde, Essen ist ja auch bei Reisen immer ein ganz wichtiger Punkt, wenn man irgendwo im Urlaub ist oder so, dann was Lokales zu probieren. Und das gibt eben beim Rollenspiel auch diese entsprechende Couleur, dass man das Gefühl hat, man kommt wirklich durch die Welt und erlebt immer was Neues und lässt sich auf eine neue Kultur ein und so. Ich glaube, manchmal befürchtet Henny so ein bisschen, dass wir uns da festschwafeln, wenn er zu viel so Festtafeln und sowas beschreibt und Frühstücksszenarien, aber für mich macht das total viel von dem Charme auch aus immer.
Wer hatte nochmal das Rezept für den Tee, was wir dann im Eispalast gemacht haben?
Greifax, glaube ich, oder? Oder warst du das nicht?
Hatten wir das nicht zusammen irgendwie gebastelt? Also ich habe da nur improvisiert, dass ich noch Würzkräuter dabei hatte, die ich reingeworfen habe und dann ist quasi so eine Art Glühwein-Tee-Mischung irgendwas entstanden auch mal damit. Aber ich meine, das kam doch von dir, Shahim, oder? Generell der Tee?
Haben es von mir?
Ja, ich glaube, ja, die Teekultur ist eher Shahims Kultur.
Archivarin, wir brauchen deine Hilfe.
Wollte gerade sagen, gibt's doch jemanden, der das garantiert weiß.
Wer hat's gefunden?
Na, haben wir etwa ein Kräuterbonbon aufgelöst.
Ja, aber das war auch eine schöne Szene mit Lysira und dem Tee, weil das ja auch so der die Eintrittskarte war mit ihr so.
Der Eisbrecher quasi.
Mit der Eisbrecher.
Und seitdem gibt es eine Küche da.
Ja.
Wie sieht das bei dir aus, Josie? Bei Fate oder so? Wird das bei dir auch viel angespielt?
Eher so nebenher. Also Essen ist da jetzt keine sehr präsente Sache, einfach weil es One-Shots total sprengen würde. Sofern man jetzt nicht gerade wirklich nur das Teekränzchen in Fate und Vorurteil 1900 bei der Holden Lady Wetherby irgendwo bespielt, dann werden natürlich auch die kleinen Törtchen und Canapés aufs Detailreichste beschrieben. Aber ansonsten ist es eher nebensächlich ein Anlass, um zusammenzukommen natürlich. Aber es würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen, da ganz sehr drauf einzugehen.
Also ich frage mich halt oft auch, wie wichtig man das machen muss. Weil mir kam eben der Gedanke so bei so Survival-Videospielen, wo man sich immer ständig drum kümmern muss, dass man genügend getrunken hat und genügend gegessen hat. Ich finde das immer wahnsinnig nervig. Und ich glaube, es würde mich im Rollenspiel, wenn wir irgendwie einen Timer laufen lassen würden, so, und jetzt müsst ihr Hunger haben, setzt euch mal hin zum Essen oder ihr verliert 2 Stärkepunkte oder so ein Käse.
Käse, Semmelquast.
Da ist denn ja kein wirklicher Spielspaß mit verbunden.
Nee. Und also, den habe ich nämlich bei so Survival-Sachen, bei sowas auch nicht. Wenn man irgendwie das Fortkommen dadurch verwehrt wird, weil man noch nichts anderes als Beeren gefunden hat.
Ja, oder du findest in DayZ eine Packung Reis und freust dich, dass du endlich was zu essen gefunden hast und als Folge dessen steigt dann dein Durst extrem und du brauchst wieder Wasser.
Ja.
Das ist total spannend, weil damit greift ihr quasi schon eine Frage auf, die wir auch mit heute haben. Nämlich, was passiert eigentlich, wenn man zu wenig gegessen hat oder zu wenig getrunken hat im Rollenspiel? Gibt es dafür überhaupt festgelegte Regeln? Also jetzt vielleicht nicht nur DSA-spezifisch, sondern auch aus anderen Systemen. Und wie würde man das ausspielen? Habt ihr sowas schon mal erlebt oder wie würdet ihr euch das vorstellen?
Hatten wir nicht in der Wüste irgendwie sowas mit Wasser? Das ist so ein bisschen uns so ein bisschen so ein Zeitfenster gegeben hat, in dem wir was erreichen müssen? Oder bilde ich mir das ein? Aber man könnte das ja auch zum Beispiel nutzen in so einem Setting, wo es Sinn macht, zum Beispiel der Wüste, dass wir sagen, okay, wir haben nur eine begrenzte Menge an Wasser dabei und das ist so eine Art Rätsel oder es macht das jetzt schwierig, irgendwie da so eine gewisse Strecke zurückzulegen.
Ja, in so einem Wüstensetting, finde ich, ergibt das auch mehr Sinn als so im normalen Alltag, ne? Wir haben ja zum Beispiel sonst, wenn es um Reisen geht, auch einfach nur Proviant aufgeschrieben. Da steht dann nicht spezifisch drin, was es ist. Außer es ist jetzt so was Besonderes, irgendwie ein Semmelquast oder ein lokales Bier oder was auch immer, so Wein, was wir außerdem dann da draufstehen haben. Aber wenn es darum geht, wir rasten und wir nehmen irgendwas zu uns, dann streichen wir uns da einfach ein Proviantpäckchen ab und das ist dann auch egal, was da drin war.
Aber ich glaube, so als Spielelement haben wir Hunger und Durst noch nicht so richtig. Also ich glaube, wenn es die Situation irgendwie in der Situation sinnvoll eingebracht werden kann, machen wir das aus der eigenen Initiative raus und nicht aus dem Regelwerk. Würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Ich habe tatsächlich vor einigen Jahren mal ein Video gesehen, in dem es um genau das ging, also eine andere Umsetzung regeltechnisch von Ressourcen, die man theoretisch auf jedes System anwenden kann. Dabei ging es darum, dass man zum Beispiel sagt, man ist jetzt in der Wüste unterwegs und man hat einen W20 für die Ressource Wasser dabei. Und in gewissen Abständen, zeitliche Abstände, man legt dann vorher fest, zum Beispiel alle 5 Minuten oder alle 2 Minuten muss mit diesem W20 gewürfelt werden. Und dann, wenn die 19 oder die 20 kommt, wird der W20 gegen ein W12 ausgetauscht. Und auch da gilt wieder, es wird regelmäßig weitergewürfelt, wird die 11 oder die 12 gewürfelt, wird der W12 gegen den W10 ausgetauscht. Also immer die niedrigeren Würfel. Wenn quasi irgendwann der W4 verschwunden ist, dann ist das Wasser ausgegangen. Das ist so ein bisschen auf Würfelglück bezogen. Wie ist es? Hat jemand vielleicht den Wasserschlauch nicht richtig zugemacht, das Wasser rausgetropft und so weiter? Und dann zu schauen, wie man es weiter ausspielen kann. Ich habe das mal in einer Kampagne ausprobiert. Und das war einerseits interessant, weil es halt so vom Zufall abhing, andererseits aber auch schwierig, weil man halt ständig würfeln musste. Wie würdet ihr sowas sehen, wenn ihr euch das jetzt vorgeschlagen würde von einem Spielleiter oder einem Meister?
Ja, in so einem Wüstensetting finde ich, okay, da ergibt es Sinn, ansonsten eher weniger.
Ja, es muss ja nicht nur Wüste, es könnte ja auch Eiswüste sein. Da müsste man dann halt vielleicht zwischendurch immer mal wieder ein Feuer machen und sich das Eis auftauen. Also da müsste man immer wieder häufiger rasten, wenn einem das Wasser ausgeht, weil es wieder gefroren ist oder so. So, ja. Aber sonst, ja, außer Wüste, glaube ich, ist es eigentlich wenig sinnvoll. Ich muss gerade an ein Abenteuer, auch wieder aus Herr der Ringe denken, wo es diesen Fluss des Vergessens gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wo halt immer irgendwie angedeutet wird, er trinkt nicht aus dem Wasser und so. Und da muss man natürlich dann auch irgendwie mit dem Durst spielen, den Durst der Charaktere. Und die müssen da gegen ankämpfen, nicht irgendwie dieses Wasser aus diesem Fluss zu trinken, weil sie sonst ihr Gedächtnis verlieren würden.
Auch spannend, ja. Aber wie du schon sagtest, da ist ja dann der Durst wirklich ausschlaggebend. Das muss man erstmal erzeugen bei den Charakteren gegebenenfalls. Spannend, ja.
Es kommt dann immer auf die Spieler an und den Spielleiter, worauf die Bock haben. Also ich kann mir auch Gruppen vorstellen, die es halt total geil finden, so Gelage irgendwie auszuspielen und ja, alles, was Spaß macht, dann so. Aber zum Beispiel in den Filmen wird ja auch nie gezeigt, wie die Leute essen oder aufs Klo gehen und das würde halt den Rahmen so ein bisschen sprengen, ja.
Ich sehe eine zweifelnde Hand.
Ja, also gibt's ja schon, ne? Aber das ist auch wie, weiß ich nicht, die alten, hier lustige Taschenbücher, da ist das auch so. Da wird gegessen und die Not der Notdurft, ja, es kommt auch vor, aber es kommt halt immer nur dann vor, wenn es halt irgendwie ein Erzählelement ist.
Bei Donald Duck, wie er aufs Klo geht?
Ja. Auch, da gibt es auch so Szenen, wie er irgendwie sich mit X-Beinen da hinstellt, weil er dringend aufs Klo muss. Einfach, weil es in dem Moment irgendwie witzig ist.
Aber der kann doch laufen lassen, der hat doch gar keine Hose an.
Ja, aber es ist ja total doof, wenn man das so unterm Federkleid hat.
Naja, keine Hose, keine. Machen Enten das nicht so.
Ja, aber die haben aber auch keine Matrosenhemdchen an.
Aber hält er dann sein Federkleid beiseite, wenn er sich erleichtert?
Ich weiß es nicht. Es sollte auch nur als weiteres Beispiel dienen und als ein Beispiel dafür, dass es ja, also, ne, durchaus in Filmen vorkommt, aber halt nur, wenn es irgendwie einen, sei es noch so einen kleinen Zweck hat. Ja, wenn es irgendwie einen Mehrwert hat, wenn es irgendwie zum Lachen bringen soll oder einfach eine Situation einläuten, also eine Szene quasi einleiten soll. Aber ja, klar.
Ja, Pulp Fiction fällt mir noch ein, die Kloszene natürlich, wo dann der erschossen wird, gerade auf dem Klo sitzt.
Oder der richtig gute Burger.
Oder der richtig gute Burger. Essen thematisiert, ja. Genau.
Ab und an nutze ich dieses quasi das Trinken wieder wegbringen, auch im Rollenspiel. Ich glaube, ihr kennt das sogar auch schon von mir vom Leiten, dass ich irgendwo die Möglichkeit einbaue, dass die Charaktere theoretisch auf die Toilette gehen können, um den Spielern eine Biopause möglichst in Character anzubieten.
Mhm. Ah, ja, richtig.
Also Biopausen legt Lorana ja auch immer freiwillig schon ein. Also wenn irgendjemand durchweg erzählt, wie er Körperflüssigkeiten los wird, dann ist es Lorana.
Ich mache das sozusagen schon.
Wie kommt ihr eigentlich an Essen? Also die Frage steht hier nicht, aber abgesehen vom Einkauf, wenn man in ein neues Gebiet kommt, spielt ihr das aus oder auch regeltechnisch, dass gejagt wird zum Beispiel?
Leider sehr wenig, finde ich. Ne? Also ich glaube, das wäre eigentlich für Nalle, unsere Wildhüterin mit dem Bogen und so, ja auch mal was Schönes, aber das wird relativ selten überhaupt mal thematisiert. Vielleicht mal bei einer Rast, ja, aber auch nur, wenn man eh keinen Proviant mehr dabei hätte. So.
Ja, ich finde, es ist nicht notwendig, aber man könnte es halt auch mal ausspielen, wenn man Lust drauf hat.
Es gibt ja so ein paar Talente, die eigentlich nie zum Tragen kommen, die eigentlich für bestimmte Charaktere schon relevant wären und wo man aber immer denkt, ja, warum soll ich das jetzt hochleveln, wenn das nie zum Einsatz kommt? Also der Klassiker bei uns ist sonst immer Töpfern, aber es wäre ja zum Beispiel Jagen auch sowas. Und da gibt es bei DSA ja sogar dann Jagen Falle und Jagen irgendwie Jagd separiert und irgendwie nutzt man das doch nie.
Gilt das nicht eigentlich auch für Boote fahren? Ich finde, Boote fahren ist so absurd und ich habe es bei euch Schwafelhelden schon erlebt, dass darauf eine Probe gewürfelt wurde.
Mhm. Mehrfach schon.
Mehrfach. Mhm. Wir sind erstaunlich oft auf Booten unterwegs. Ja.
Allerdings.
Ja, Meister des Bootefahrens.
Das habe ich auch immer brav gelevelt. Als Zwerg muss man ja sich auch mal an die große Seewagen, wenn man schon irgendwie als Heldengruppe ein eigenes Schiff sogar besitzt, dann muss man auch als Zwerg da mal in den sauren Apfel beißen, aber dann müssen meine Werte da auch angepasst werden. Mit jeder Bootsfahrt habe ich dann beim nächsten Stufenaufstieg auch immer zugesehen, dass ich das auch hochgelevelt habe.
Sehr, sehr schön. Dann müsstet ihr eigentlich auf den ganzen Booten nicht nur jagen, sondern auch fischen können. Gibt es dazu auch einen Talentwert? Oder wie ihr gerade sagtest, Brot backen oder kochen?
Gute Frage, ich schau mal.
Das würde unter Jagen.
Ja, es gibt tatsächlich Fischen, Angeln als Talentwert.
Ah! Naja, siehst du.
Habe ich -3, sehe ich gerade.
Oh, siehst du, da bin ich bei 1. Ich habe ordentlich geübt immer im Hafenbecken von Angbar offenbar.
Mhm. Einen Minuswert beim Talentfischen stelle ich mir so vor, man stellt sich an die Reling des Bootes, hält die Hände auf und sagt, Fisch, spring! Ungefähr so stelle ich mir das vor.
Ein bisschen wie diese Fledermaus-beflügelten Äffchen von Mr. Burns. Hier fliegt und dann schmeißt die rein.
Aber jetzt stellt euch mal vor, euer Talent hätte Charakter. Nein, euer Charakter hätte ein Talent. Ähnlich wie halt Kochen, Fischen, Jagen, alles, was rund um dieses Thema Essen und Trinken zu tun hat. Vielleicht gibt es ja sogar Bierbrauen, das fände ich auch toll. Zechen gehört übrigens auch zum Trinken als Talent. Mhm. Wie würdet ihr euch das wünschen oder wie würdet ihr es vielleicht auch selbst leiten, wenn es in die Richtung geht, dass das angespielt würde? Würdet ihr euch das wünschen, wenn euer Charakter das kann, dass es angespielt wird? Und wie würdet ihr das dann ausspielen, wenn so eine Probe auch gelingt? Nicht nur ein Zechen, dass man nicht betrunken wird, sondern gerade so auch eine gelungene Probe auf Kochen. Herzlichen Glückwunsch.
Ich glaube, da könnte Grimm was zu sagen, ne?
Ja. Also
im anderen Alter Ego.
Ich hatte mal in der Tischrunde Ego, der war, glaube ich, sogar meisterlich in Kochen und hat trotzdem jede Kochenprobe versemmelt. Irgendwie. Also eigentlich war er ein ganz guter Koch, aber irgendwie hat er es nicht hingekriegt. So, irgendwie unterwegs auf Reisen ist er irgendwie nicht so gut im Kochen gewesen wie zu Hause. An der eigenen Feuerstelle.
Ja, gerade wenn man Meisterkoch ist, ne, dann fehlen einem halt auch diese ganzen Profi-Utensilien.
Ich kann so nicht arbeiten.
Ohne mein Personal.
Ja, genau.
Du hast auch eine ganze Heldengruppe als Personal dabei. Ach nein, warte. Aber wenn jetzt diese Probe gelingt, wie würdet ihr euch das vorstellen, dass es ausgespielt wird? Schmeckt dann einfach alles besser? Hat es Heilkräfte? Könntet ihr euch irgendwie vorstellen, wie eine gelungene Kochenprobe aussieht?
Also ich kann mir schon vorstellen, dass es dann irgendeinen Bonus gibt vielleicht. Müsste man sich dann nochmal näher diesen Talentbogen angucken. Aber bei bestimmten Proben, dass man einfach besser drauf ist, wenn man irgendwie ein richtig leckeres Mahl hatte und dann loszieht, dann ist man ja auch besser drauf und dann gelingen einem viele Sachen ja besser. Mhm. Und das, finde ich, ist dann schon was, was man ausspielen könnte. Und ich denke, wenn man jetzt sich einen Charakter gebastelt hat, der da wirklich viel Wert auf sowas legt, dann bringt man das ja selbst in sein Rollenspiel auch immer ein. Da würde ich dann nicht erwarten, dass der Meister einem was bietet, sondern dass man einfach immer selber sagt, so, hier, ich stelle mich jetzt erstmal hin und koche mal schön was für alle. Und das ist total geil gelungen und dann quasi den Meister damit quasi so ein bisschen zwingt, dass der da auch noch was draus macht.
Railroading an den Meister.
Also ich höre Henny da aber schon durchaus, dass dann auch irgendwie so ein bisschen beschreibend ausschmücken, wenn jetzt so eine Knochenprobe, eine Kochenprobe irgendwie vielleicht sogar meisterlich gelingt. Ich höre ihn wirklich so vor meinem geistigen Ohre, wie er dann erzählt, dass es wahnsinnig gut schmeckt und wir uns wie beflügelt fühlen und deswegen jetzt die nächsten 12 Stunden Jetson um 2 niedriger ist, weil wir einfach so gut gelaunt sind. Und genau.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein Einfluss auf die Gesellschaft hat, also jetzt zum Beispiel die Wagenfahrer bei Zug durch das Nebelmoor, dass wir uns dann mit denen besser verstehen, weil das einfach gesellig macht und das uns so enger zusammenbringt und dann das Verhältnis besser wird, dadurch, dass wir so eine gute Mahlzeit mit denen teilen.
Ja, stimmt, so soziale Aspekte hat das ja auch viel. Oder du kannst auch ein sehr kräftigendes Mahl vielleicht kochen und dann kriegst du einen Körperkraftbonus oder also je nach Situation halt auch, ne? Und was man da Deftiges macht oder Herzhaftes oder Gesundes, Vitaminhaltiges oder was auch immer.
Körpergewichtsbonus.
Ja, ist voller Zucker.
Das ist alles nur Energie.
Beim Ringen auf jeden Fall, wenn du oben liegst, ein Vorteil. Wenn du gut gegessen hast noch.
Aber du musst halt erstmal oben drauf kommen.
Oder fällst einfach um.
Das sagte der Zwerg.
Aber wenn er geworfen wird?
Keiner wirft den Zwerg.
Welche Zwergenregel war das?
Ja, aber wenn der sich so schwer gefressen hat, dann ist es sowieso nicht so einfach. Grimm, fahr fort, Entschuldigung.
Ich bin kein schwerer Gegenstand. Entschuldigung, für alle Zuhörer, die jetzt nicht aus unserem Universum kommen, hier fallen sehr viele Zitate, mit denen ihr nichts anfangen könnt, aber da müsst ihr jetzt durch.
Kommt einfach in das Universum und danach versteht ihr sie.
Genau.
Er könnte sie uns erklären.
Ich musste gerade irgendwie noch an D&D denken, weil ich auch mal D&D gespielt habe. Da gibt es ja diese Gesinnungen, also wie sind die eingestellt zu uns, die Charaktere, sind die uns positiv eingestellt, negativ eingestellt, also feindselig bis freundschaftlich, glaube ich, sind so die, oder Liebespaar ist, glaube ich, das höchste wahrscheinlich. Dass man vielleicht mit einer erfolgreichen Kochenprobe auch da die Gesinnung von jemandem ändern könnte, so. Dass er dann, ja, vielleicht einfach vertrauter ist, weil er ein so leckeres Mahl gegessen hat mit jemandem.
So nach dem Motto, Liebe geht durch den Magen?
Genau. Richtig.
Und was ist mit der Liebe, wenn sie durch den Magen durch ist? Das war doch mal ein Programm von so einem...
Ist das nicht der normale Gang der Liebe?
Kaki.
Was sie sagt. Apropos, könnt ihr euch eigentlich negative Auswirkungen oder das, ich nenne es mal, negative Einbringen oder problematische Einbringen von Essen und Trinken im Rollenspiel vorstellen?
Ich habe mal jemanden umgebracht. Also als an der Tisch, in der Tischrunde.
Also, in-game.
Aber jetzt wird es schon
sprich dich aus. Das bleibt unter uns.
Ich wollte mal, Herr Ladislaus hieß er. Und zwar in der Tischrunde damals. Und ich
wie
wollte Herr Laus. Und dann, ich wollte den so außer Gefecht setzen, damit wir uns irgendwie in seinem Haus umsehen können. Und dann habe ich ihm irgendwie Abführmittel gegeben. Und dann war es irgendwie so zack, okay, er ist tot. Du hast ihn gerade umgebracht, weil er an Durchfall gestorben ist. Und ich so, was? Ich wollte ihn doch nur außer Gefecht setzen. Ja, dann war er tot.
Die Würfel haben entschieden.
Tod durch Durchfall. Fallen euch noch andere negative Auswirkungen oder das herausfordernde Einbringen von Essen und Trinken ein?
Naja, man kann es natürlich auch vergiften. Ne? Also wenn man jetzt irgend so bei Hofe irgend so ein Abenteuer hat, könnte man es ja auch als Mittel nutzen oder andere gegen einen nutzen wollen, sodass man dann vielleicht vergiftet wird, wenn man da irgendwie keinen Vorkoster hat oder so. Das ist ja auch durchaus eine Möglichkeit.
Ich erinnere mich daran, dass wir mal Fate in Mittelerde gespielt haben und dass die Hobbits, die mit uns unterwegs waren, sehr gerne als Kampfangriffe das Werfen von Äpfeln genutzt haben. Das hat funktioniert auf den Wert Schießen in Fate und ja, sie konnten damit genauso verletzen, als würde jemand einen Bogen abschießen.
Ja, man muss halt nur gut treffen, ne?
Und die möglichst nicht zu reifen Äpfel nehmen, weil die sind dann noch nicht so weich.
Kennt ihr die Bilder, wo die Elben bei Herr der Ringe also ganz viele Pfeile in die Luft schießen und die dann auf die Gegner herabregnen? Ich stelle mir das gerade mit Äpfeln vor.
Habt ihr schon mal einen Apfel an den Kopf gekriegt? Das ist echt nicht schön.
Lieber einen Apfel als Pfeil, aber ja.
Warum hast du mal einen Apfel gegen den Kopf bekommen?
Weil meine Eltern einen Apfelbaum haben und wir als Kinder natürlich zur Erntesaison immer da drunter, also da drin und da drunter rumgeklettert sind und da ist dann schon mal der ein oder andere auch da niedergegangen.
Na, wie gut, dass es kein Pfeilbaum war.
Ja. Hast du den Apfel dann noch gegessen?
Wir haben die nicht nur die Äpfel gegessen, wir haben sie dann auch zu Apfelgelee weiterverarbeitet und sowas. Kann das nur empfehlen, eigene Obstbäume zu haben. Ist super.
Ja, hatten wir in England auch.
So langsam bekomme ich Hunger.
Ja, stimmt. Das ist natürlich ein negativer Effekt von dieser Folge.
Oh, aber generell auch. Ich meine, stellt euch mal vor, es wird so ein richtig schönes Festmahl beschrieben. Ihr habt es aber nicht mehr vorher geschafft, selbst als Spieler etwas zu essen. Und dann wird euch da erzählt, was da für unglaublich leckere Speisen auf dem Tisch stehen, wie das dampft und riecht. Und ja, ich sage, ich bekomme Hunger. Wir gehen noch mal kurz zurück auf das Thema Proviant. Proviant und Wasser, ihr hattet gerade schon erwähnt, dass ihr selbst euch das einfach nur ins Inventar schreibt mit Proviant. Aller, es ist vorhanden. Aber was für Vor- oder Nachteile fallen euch denn ein, wenn man das sehr genau nachhalten würde, wie viel man dabei hat oder es eben auch nicht tut? Also diese beiden Varianten für und wieder abwägen.
Erster Nachteil ist, man muss viel schreiben und viel rauslöschen immer wieder bei jeder Rast und dein Bogen wird immer weiter durchradiert.
Also wir haben es ja schon so, dass wir 5 Tagesrationen haben und dann streichen wir uns mal eine Tagesration ab. Ich habe das aber digital, also ich radiere nicht immer ständig, wie viele Tagesrationen ich noch habe, sondern schreibe es einfach in mein Word-Dokument rein, wie viele Tagesrationen ich noch habe. Und speichere das danach ab.
Ja, ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man jetzt so einen Podcast online aufnimmt. Machst du das bei Tischrunden auch?
Nee, bei Tischrunden habe ich den PC nicht an.
Das ja. Freut mich.
Das ist doch richtig so, ja.
Fallen euch Vorteile oder Nachteile noch ein, auch wenn man das mal ganz genau nachhalten würde, um zu sagen, so, ihr seid jetzt so und so lange unterwegs, jetzt ist wieder eine Zeit rum.
Also, ich könnte mir vorstellen, dass wenn man es wirklich genau nachhält, also wenn man es genau dokumentiert, aber nicht nachhält, dass man auch immer ausreichend Proviant dabei hat, dass einen das dann in eine Situation bringen kann, wo man eigentlich welchen bräuchte und dann einfach ohne dasteht. Und das kann natürlich irgendwie gespielt werden, aber ich könnte mir vorstellen, dass es oft auch einfach total unpraktisch ist, weil es gerade einfach so für den Spielfluss völlig unnötig ist.
Ja, für Tischrunden ist das vielleicht noch was anderes, weil da kann man sich ja auch mehr Zeit lassen und muss nicht mal gucken, okay, wir müssen noch ein bisschen was in so eine Folge unterbringen und vorankommen. Aber also ich kann es mir auch ganz schön vorstellen als Möglichkeit so für einen eigenen Charakter, wenn man es jetzt wirklich detailliert hat, was hat man dabei und man anfangs immer die ganzen leckeren Sachen wegsnackt und nachher hast du nur noch trockenes Brot für die nächsten Pausen immer dabei, dass man dann so ein bisschen grantiger wird als Charakter und sauer ist, dass es immer nur Brot gibt und vielleicht dann auch mal sagt, nee Leute, ich gehe jetzt jagen, es reicht mir, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Scheiß und dann vielleicht einfach mal sich absetzt und noch in den Wald geht und solche Sachen.
Ne? Ja, und ich sehe es ein, dass ich halt so einen gewissen Kostenbeitrag bezahle pro Tag für Proviant etc., dass das halt dass ich nicht umsonst lebe sozusagen, aber das so genau nachzuhalten. Ich dachte gerade so, okay, dann kann der Charakter ja auch daran sterben, dass man nichts isst. Und das wäre dann schon sehr Survival-lastig dann, so die Spielweise, muss man drauf stehen. Ja, ich fände es sehr unbefriedigend.
es ist ja auch vor allen Dingen eigentlich total unrealistisch, weil so würde ja keiner agieren. Also wenn ich merke, ich habe irgendwie nur noch zwei Heidelbeeren und eine Handvoll Haselnüsse in der Tasche, so, dann würde ich nicht erstmal in mein nächstes großes Abenteuer mich werfen, sondern vielleicht noch ein Brötchen kaufen.
Ja, sieht man bei unserem Weekender, wenn wir in unserer Schwafelrunde auf dem Weekender sind, das Erste, was gemacht wird, ist sofort einkaufen. Ne?
Oh ja.
Ja. Ja. Und dann halt auch kochen und essen.
Mhm. Ja, großer, wichtiger Teil eines jeden Weekenders.
Ja.
Ich sehe es eigentlich genau wie ihr. Das ist, also ich sehe es auch eher kritisch, wenn man das sehr genau nachhält. Mein persönlicher Spielstil ist das nicht, aber wie es vorhin auch schon mal angeschnitten wurde von dir, Zoe, es muss den Spielern gefallen. Und wenn die Spieler zusammen mit der Spielleitung sagen, hier, ich habe total Lust darauf, genau darauf zu achten und halt in diese Situation zu kommen, dass ich theoretisch verdursten, verhungern könnte, wenn es wer auch immer drauf anlegt, dann have fun. Jeder das, was er möchte. Und es kann halt auch ein richtig schönes Spielangebot sein, wenn man dann halt feststellt, dass nichts mehr da ist, dass man erst jagen gehen muss, dass man plötzlich feststellt, okay, hier hat jemand sehr sparsam gegessen, in einer Gruppe von 4 Leuten zum Beispiel. Einer hat noch sehr viel übrig und die anderen haben nichts mehr.
Ja,
ist er dann so offen, das zu teilen, oder ist er eher geizig? Hält er das zurück? Versteckt das vielleicht sogar? Was ist, wenn die anderen das herausfinden? Was können daraus für Innergruppenkonflikte quasi entstehen oder auch Zusammenhalt einfach? Also es ist schon ein sehr schönes Spielangebot. Muss man mal gucken, wie man es vielleicht regeltechnisch umsetzt.
Wir hatten da ja auch mal eine Sonderfolge, die noch nicht released ist, die jetzt zu Weihnachten kommen wird, wo Twinkies auch eine große Rolle gespielt hatten. Das jetzt schon als Spoiler für kommenden Advent.
Zur Weihnachtszeit dreht sich ja eh fast alles um Essen. Twinkies und Punsch. Diese Kombi. Was haben wir denn noch hier für wundervolle Fragen?
Ich hätte noch eine, ich weiß nicht, ob die dabei ist, aber wo wir gerade dabei waren, auch mit Real-Life-Essen beim Schwafeln. Ich weiß nicht, ob das vielleicht noch kommen sollte, aber man könnte ja die Frage auch so verstehen, wie es denn bei Essen, also mit Essen beim Rollenspielen ist, bei den Spielern.
Ja.
Oh ja.
Genau, gehört auch noch dazu, natürlich nicht nur Essen und Trinken im Rollenspiel, sondern auch am Rollenspieltisch, oder ich möchte noch hinzufügen, auch in Online-Runden natürlich, beim Aufnehmen vom Podcast. Was sind denn da so Do's und Don'ts? Conny, du hast es aufgegriffen, möchtest du direkt anfangen?
Ja, also natürlich als jemand, der auch die Schwafelfolgen lange Zeit geschnitten hat und so, ist es natürlich gerade, wenn es um Aufnehmen geht, noch ein größerer Faktor, der dann stören kann, wenn jemand nebenher die ganze Zeit knistert, kaut und schmatzt und sowas. Da muss man natürlich dann Funkdisziplin haben, wenn man isst, dass man dann auch gemutet ist. Ansonsten finde ich es aber, war es auch immer ein sehr geselliger Punkt, wenn wir Tischrunden hatten, dass dann die Snacks auf dem Tisch waren und Getränke und so. Das gehört einfach mit dazu, ne, weil es auch was sehr Geselliges ist. Das kann man ja vielleicht dann auch mit dem Szenario ein bisschen kombinieren, dass man mal guckt, okay, wo sind wir denn jetzt? Und man könnte ja vielleicht auch für alle mal was Regionales dann in der Art kochen und dann das Out-of-Game auch noch mit unterstützen, um dann so ein bisschen mehr noch ins Setting reinzukommen.
Ja, habt ihr sowas schon mal erlebt, dass etwas Regionales passend zum Rollenspiel gekocht wurde für euch oder ihr sogar selbst gekocht habt?
Unsere Tischrunden sind leider ein bisschen lange her, dadurch, dass wir jetzt immer, wenn wir spielen, aufnehmen, in Häkchen müssen, sind die Tischrunden leider sehr unter den selbigen gefallen und insofern snacken wir dann doch immer so jeder für sich vorm Rechner eher was dabei. Ne? Aber ich stelle es mir sehr schön vor.
Ich habe das, also meine Tischrunden sind ja auch schon etwas her, beziehungsweise mache ich die einfach sehr selten. Ich mache das ganz gerne, wenn ich weiß, ich habe eine neue Runde, die ich starte, und wir nehmen bei den ganz klischeehaften Start in der Taverne, in der sich die Gruppe dann aufhält und zusammenkommt. Dann habe ich von meiner alten Mittelalterzeit noch das ganze Geschirr davon, also irgendwelche Tonbecher und so, und decke dann damit den Tisch ein und gieße dann auch den Wein oder das Wasser halt in diese Tonbecher, und irgendwie ist es nochmal ein ganz anderes Gefühl.
Das halbe Schwein, was sich dann auf dem Tisch noch dreht.
Ja, immer. Das ist, also, das gehört zu jeder Tischsitzung bei mir dazu.
Schwein.
So groß ist der Tisch jetzt auch nicht.
Mir fällt aber nichts ein, um nochmal auf deine Frage zu antworten. Also, das war immer separiert von dem, was gerade in Game passiert.
glaube, die Idee kam das eine oder andere Mal sicher irgendwie auf. Also gerade bei denen, die gerne mal sich dann für das leibliche Wohl verantwortlich gefühlt haben. Aber so richtig durchgezogen hat es dann doch niemand.
Ist aber mancherorts auch ganz okay, oder? Also, ich habe jetzt zuletzt eine Schwafelheldenfolge gehört, in der es Fischreste in Fladen gebacken gab. Ich mag Fisch, wirklich, aber...
Deswegen habe ich das ja spezifiziert, als Henny meinte, Fischreste in Teig oder so. Ob das wirklich jetzt Augen und Gräten sind, aber dann ist Henny ja doch irgendwie zurückgerudert und hat gesagt, nee, das sind nur so die letzten so Fleischfetzen von dem Fisch und sowas, aber jetzt nicht wirklich Abfälle.
Das hat mich auch ein bisschen beruhigt in dem Moment, als das klargestellt wurde.
Schwafelhelden sterben an Fischvergiftung.
Auch ein Scheißtod.
Wegen des Seelachs.
Aber die Seeschlange hat es nicht geschafft. Hm?
Oh, Seeschlange zum Beispiel. Wenn man mit so einer Seeschlange kämpft, wenn wir es beim Tor der Welten geschafft hätten, diese blöde Seeschlange zu killen, dann hätte ich die aber auch festlich zelebriert zerlegen wollen und dann da erstmal ein Lagerfeuer machen. Also es ist ja auch sowas, womit man Erfolg feiern kann.
Deine Gegner aufessen?
Nee, nicht die ganzen Priester, sondern so eine Seeschlange halt.
Habt ihr noch andere Do's und Don'ts am Rollenspieltisch oder halt auch online? Irgendwas, was für euch wirklich gar nicht gehen würde?
In Bezug auf Essen.
Essen und Trinken, ja.
Ich wäre halt vorsichtig. Mir ist schon mal Joghurt auf die Tastatur getropft. Also, dass man seine Hardware schützt.
Und seine Software, den Helmbogen, der ist auch schon gut getränkt in Bier zum Beispiel.
Und ansonsten die reguläre Etikette, also nicht mit vollem Mund sprechen.
Nicht zu viel saufen.
Ja, das
Drunken Master ist zwar ein lustiges Wort, aber dann funktioniert der Abend irgendwann nicht mehr.
Ja. Das geht, ich finde, das geht bis zu einem gewissen Maß geht das und da ist es dann auch echt witzig. Aber wenn es halt irgendwie wirklich so die Spielfähigkeit beeinträchtigt, dann wird es halt echt doof.
Ja, und wenn du dann beim nächsten Mal schon nicht mehr weißt, was haben wir letztes Mal so die letzte halbe Stunde eigentlich gespielt, dann ist halt auch blöd.
Ja, aber das Problem haben wir ja nüchtern sogar.
Ja, wir haben ja zum Glück unseren Aufnahme-Craig, der das dann immer nachhält für uns.
Da bin ich absolut bei euch. Ich schließe mich mal kurz an. Ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn man was trinkt beim Rollenspiel, egal jetzt ob alkoholisch oder nicht alkoholisch. Ich habe aber auch schon Spieler bei mir in den Online-Runden gehabt, die sich mächtig eine Bandurst getrunken haben, einen Whisky nach dem nächsten und die hinterher so unangenehm geworden sind, dass ich sie wirklich von meinem Server verweisen musste. Also man sollte schon wissen, wann gut ist, auch was Essen angeht. Also ja, das Knistern der Chipstüte kann halt auch störend sein, auch in der Tischrunde oder beim Rausschneiden natürlich hinterher beim Podcast, wie du gerade schon gesagt hast. Ein bisschen dazugehören tut es für mich schon, dass man theoretisch was essen könnte. Also wenn ich jetzt an unsere D&D-Tischrunde denke, da liegen eigentlich auch immer irgendwelche Kekse oder Snacks oder so rum. Aber wenn das Spiel irgendwann so spannend wird, ich vergesse dann immer zu essen. Das ist, irgendwann steht es da und ich denke mir, ach, guck mal, war auch da. Aber diese Gegner.
Ja, und wenn dann der Nachbar aber auch anfängt, da erstmal in Ruhe zu essen und so, dann haut das einen auch aus der Immersion raus, ne, wenn man so schön im Kampf ist und dann wird da erstmal irgendwie die Snacktüte wieder aufgemacht.
Aber, also, wie ist denn das bei euch? Weil ich, wenn ich jetzt so an mich denke und mich versuche zu erinnern, in Kämpfen vergesse ich die Snackerei. Weil das, also gerade wenn das irgendwie so auch noch so irre Geschichten sind, wie irgendwie fliegende Nachtdämonen oder sowas, wo man echt so ne, auf der Kante seines Stuhls sitzt. Aber ansonsten finde ich, irgendwie finde ich es ja auch so ein bisschen heimelig, wenn sich wieder jemand zu Wort meldet und man hört halt, dass da noch so ein bisschen was im Mund ist. Ich glaube, da hat auch jeder von uns ist da auch schon mal in die Falle reingetappt. So. Mhm. Ich weiß, irgendwie finde ich das dann auch nett. Also nicht das kleine Bruder von Scheiße nett, sondern wirklich nett.
Ja, wir hatten das schon.
Das hat ja was von Geselligkeit so, ne?
Ja, wir hatten das auch in den Folgen schon öfter mal, dass du dann so plötzlich gehört hast, dass da noch einer gekaut hat, weil er plötzlich angesprochen wurde vom Meister. Ja, was machst du denn?
Ja.
Das ist ja auch ganz witzig, ist ja auch menschlich so, ne?
Wir machen ja aber heute auch kein Hörspiel, ne?
Ja.
Aber das wäre schon sehr lustig, wenn man dann sagen könnte, mein Charakter hat gerade doch Erst meine Uhr runtergeschluckt.
Das habe ich auch schon öfter so eingebaut dann, ja.
Ach, dann isst du gar nicht. Oh, okay.
Nein, nein, das ist immer Greifax, der da ist. Das bin ich nicht. Ich bin ein totaler Asket. Ich esse eigentlich nie.
So, so. Ich habe hier noch eine Frage bzw. einen Frageabsatz stehen, in dem direkt mehrere Fragezeichen sind. Ich lese euch das einmal vor. Wie kann man Essen und Trinken verwenden, um eine Kultur darzustellen? Rituale, Essgewohnheiten, auch sowas wie zum Beispiel ein Setting in alten Herrenhäusern, angelehnt zum Beispiel, ich nehme an, das soll heißen Downton für Downton Abbey, ich bin mir aber nicht sicher, ich interpretiere das jetzt so. Was wird gegessen, wer serviert ist, wie isst man richtig, also gemäß der Etikette? Wie könntet ihr euch vorstellen, dass man wirklich eine Kultur damit darstellt? Habt ihr sowas schon mal erlebt im Rollenspiel? Oder wie würdet ihr das machen, wenn ihr es leiten würdet oder am liebsten erleben würdet?
Bei Hofe würde ich mich immer an unseren Edelgeboren wenden und gucken, wie der sich verhält, weil der hat es ja gelernt bei Hofe auch.
Ja, Philipp, wie würdest du denn bei Hofe ein Essen erwarten oder umsetzen?
Ja, so mittelalterlich, feudal, mitteleuropäisch irgendwie so, also wie man es damals in der Ritterzeit so sich immer so vorstellt. Ich weiß nicht, ob es wirklich so war, immer, wie man sich's vorstellt, dass man so sich so irgendwie eine Haxe rausbricht und dann, also die Ritter sollen ja ganz schön geschmatzt und gefurzt haben und so. Aber ja, good nee, times. Genau, good times, genau. Aber ich glaube dann so, wenn es dann irgendwie auch mal so offiziell wurde, dann glaube ich, hatten die schon andere Benehmen und konnten die sich auch mal benehmen, die Ritter.
Ja, da wäre dann interessant auch, wann isst man, ne? Also wartet man jetzt, dass der König zuerst gegessen hat zum Beispiel oder sein Vorkoster und dann der König oder ja, wie gibt's da, was gibt's da für Benimmregeln? Das ist wahrscheinlich auch kulturell sehr unterschiedlich. Aber da würde ich es dann auch einfach in Character halten und mich so verhalten, wie der Hügelzwerg sich dann eben verhält. Also entweder ganz scheu guckend und nur das machen, was die Nachbarn machen, oder alles ignorieren und einfach losschlemmen, wenn ich da Bock drauf habe, was da steht.
Würdet ihr in dem Rahmen auch zulassen, dass ein Charakter, der entweder sehr bewandert ist in diesen Etikette, Arten, Formeln, wie auch immer, Benimmregeln, oder es eben auch gar nicht ist, auf Etikette eben eine Probe ablegt, um zu schauen, ob er sich richtig verhält beim Essen, beim Trinken? Fändet ihr das eher passend oder eher unpassend?
Ja, das also, haben wir auch schon gemacht.
Ja, haben wir das gemacht, weil ich meine, das ist eher so ein bisschen wie, also es wird dann auf Etikette würfeln gelassen, um herauszufinden, ob derjenige weiß, wie er sich zu verhalten hat. Und wenn die nicht gelingt, dann verhält er sich halt einfach irgendwie. Und wenn es gelingt, dann weiß er das. Und es liegt aber letzten Endes immer noch beim Spieler, ob er das dann so macht oder nicht.
Ja, ich meine, es war mal so, dass Philipp dann würfeln musste, weil wir eben ihn als Edelgeborener irgendwie dann auch gefragt hatten, wie wir das dann machen müssen. Und ja, er das dann selber, wenn es ein Misserfolg war, selber einfach interpretieren sollte. Und dann hat Henny gefragt, ja, wie verhältst du dich denn? Und dann hat er es sagen sollen. Und wenn es aber ein Erfolg ist, dass das Henny dann auch so ein bisschen beschreibt, ja, du weißt, dass du das so und so machst, ne?
Also ich finde das so zum Meistern, stelle ich mir das auch ein bisschen schwierig vor, weil man muss ja dann die Gesellschaft und die Kultur, die man da beschreibt, muss man ja auch kennen.
Ja, ob das alles immer...
Oder man muss sie halt kreieren dann in dem Moment.
Genau, das natürlich ob das dem Kanon entspricht, ist immer die Frage. So, ne? Aber
ja, ja wie gesagt, dann schon.
Ja, dann ist es Kanon.
Ich habe das mal gemacht bei einer Stargate-Runde. Habe ich die Spieler bzw. das Stargate-Team auf einen Planeten geschickt, wo gerade ein Fest veranstaltet wurde. Und dort wurden halt auch die regionalen Speisen des Planeten aufgeführt.
Es gab sodass, Mensch.
Nein, es gab nur süße Früchte.
Oh, das ist für so einen Fruktoseintoleranten natürlich schwierig.
Ja, oder jemand, der gegen alles Mögliche in Kreuzallergien allergisch ist, den wir tatsächlich auch dabei hatten in so einer Runde. Das war schon sehr lustig. Du bist gegen alles allergisch, was hier auf dem Tisch ist.
Das ist nicht lustig, das ist gemein.
ausspielen, kann das schon ein sehr nettes Spielangebot sein.
Ja, das stimmt.
Also ich möchte hier bitte niemandem, der allergisch ist, irgendwie zu nahe treten. Das tut mir sehr leid und ich hoffe, das geht irgendwann weg bei euch. Bei wem auch immer.
Ja, aber wie du schon sagst, der Charakter hat das ja für sich definiert, dass er die Allergie hat und dann möchte er die auch ausspielen, würde ich mal annehmen. Und dass man ihm das so anbietet, dann ist doch super.
Mhm.
Ist euch das wichtig, dass eine Kultur, wenn sie dargestellt wird, auch über Speisen und Getränke dargestellt wird? Oder wäre es für euch auch total fein, in ganz unterschiedlichen Gegenden, Kulturen von Aventurien zum Beispiel unterwegs zu sein und es gibt eigentlich überall das Gleiche zu essen? Wäre das auch okay für euch?
Also das sind ja jetzt schon zwei, oder zumindest das letzte ist ja schon so ein Extrem irgendwie, ne? Ich finde das schon schön so, weil ne, auch da wieder das einfach so Farbe reinbringt in die Erzählung. Und ob das dann irgendwie tatsächlich stimmt, dass sie im Nordosten alle immer nur Kartoffeln essen, dafür aber irgendwie in im perfekten Bratgrat oder eigentlich doch nur Spinat, ist ja völlig egal. Aber wenn es irgendwie so schön daherkommt, ist das schon, also es macht einen Unterschied, als wenn man einfach nur sagt, es gibt Essen.
Ja.
Überlegt euch, was ihr da essen wollt und redet nicht drüber.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein schönes Element. Ob man es jetzt in jeder neuen Kultur wieder nur über Essen definiert, ist ja eine andere Frage, sondern man kann es mal, wo es sich anbietet, dann natürlich auch wirklich schön ausführlich beschreiben, dass man so ein bisschen da reinkommt. Aber man kann ja Kultur auch anders beschreiben, wenn die da irgendwelche Tänze dann aufführen oder was weiß ich. Ist ja auch ein schönes Element. Aber Essen ist auf jeden Fall auch ein großer Teil davon, finde ich.
Das ist ja in der wirklichen Welt ist das ja genauso, ne? Also wenn man irgendwie, weiß ich nicht, in den Mittelmeerraum fährt zum Urlaub machen, dann erfreut man sich ja auch an dem Essen, was man da hat. So. Und das ist ja ein total wichtiger Teil dieses ganzen Erlebnisses für uns privilegierten Urlauber.
Ja.
Wollt ihr noch was hinzufügen? Zoe? Grim? Philipp?
Also, ich unterschreibe das.
Du kannst doch gar nicht schreiben.
Ich mache ein X drunter.
Aber du weißt doch gar nicht, was ein X ist.
Mit B oder P?
Mit U.
XP?
Wie schreibt sich extra XP auf?
Beste Betriebssystem.
Ach, schön. Ja, wir haben noch eine Frage zum Abschluss, die schon fast eher eine kleine Aufforderung ist, wenn ich sie ein bisschen umformuliere, weil wir eigentlich, wie handhabt ihr Essen in euren Runden, bereits besprochen haben. Ich würde das ein bisschen umformulieren zu, habt ihr denn noch irgendeine Anekdote, die rund um das Thema Essen und Trinken geht? Ob jetzt In-Character oder OT, völlig egal. Irgendwas, was euch einfällt, was ihr zu dem Thema beitragen wollt. Oder vielleicht auch selbst noch eine Frage, die ihr hier in die Runde oder auch nach draußen natürlich in die Community stellen wollt.
Kurze Nachdenkpause zum Rausschneiden. Brillenzirpen, genau.
Ich kann mich nicht mehr genau an die Szene erinnern, aber ich weiß, dass wir mal in der Tischrunde war es so witzig und ich war gerade am Trinken, dass ich halt wirklich mich total beherrschen musste, nicht irgendwie loszuprusten und irgendwie halt mal die ganze Flüssigkeit, die ich im Mund habe, im Charakterblatt zu sprühen. Dass ich dann wirklich angefangen habe zu weinen irgendwie. Das war irgendwie eine witzige Szene. Ich weiß aber nicht mehr, was ist witzig ist. Ich weiß nur noch, dass es schwierig war. Und das dann auch runterzuschlucken irgendwie. Das hat jeder bestimmt schon mal gehabt.
Ja, und die Flecken auf dem Charakterbogen, die haben ja auch ihre Gründe.
Ich weiß nicht, ob es in der Tischrunde war oder jetzt mit den Schwafelhelden, aber ich habe bei den verlorenen Kelchen mal einen Kelch in einem Leibbrot oder
Leibkäse.
Leibkäse. Ja, es ist ein Thema, was sich durchzieht.
Ja, also ich habe Essen dazu benutzt, auch Gegenstände darin zu verstecken. Bietet sich an.
Geschickt. Ja.
Ja, wenn man so nachdenkt, hatten wir schon doch recht viel Essen thematisiert, ne? Also es gibt immer wieder irgendwas, was einem einfällt. Oder jetzt in der aktuellen Folge war Wurst ja auch ein wichtiges Thema zum Beispiel.
Ja, mir war so, als hätte ich da was gehört, ja.
die Wurst, die gestohlene Wurst und die darauf folgenden Karlauer, Krakauer.
Wir haben bei uns im Stargate Center den, jetzt hoffe ich, verhaue ich den Wochentag nicht. Ich meine, wir haben den Pizza-Mittwoch. Das heißt, also wir spielen immer an dem Wochentag, nein, Entschuldigung, wir, also in Character ist es immer der gleiche Wochentag wie an dem Tag, an dem wir spielen. Immer wenn wir Mittwoch spielen, wissen die Charaktere jetzt schon, dass es immer Pizza in der Kantine gibt. Das heißt, wir haben das häufig so, dass die Charaktere dann schon zur Missionsbesprechung erscheinen mit, Moment, ich habe noch mal ein Stück Salami-Pizza auf der Hand, deshalb komme ich auch ein bisschen später, aber ich habe das letzte Stück aus der Kantine bekommen. Das wird jedes Mal von alleine angespielt, das ist total toll. Oder auch der letzte Wackelpudding, ganz wichtig.
Oh ja.
Also ich hatte tatsächlich jetzt auch nur irgendwie offenbar meine und nicht mal Shahims Vorliebe zu blöden, essensbezogenen Witzen im Kopf. Wie irgendwie irgendwas mit Würsten oder keine Ahnung, Greifax genießt den Hauptgang und so.
Was ein Hauptgang in einem Dungeon war eigentlich, der Mittelflur.
Aber, ja. Danke, dass du es erklärst, ja. Ich habe kurz überlegt, warte, wo ist der Witz, wo ist der Witz? Hab ihn gefunden, war der Gang links. Sehr, sehr schön. Fällt euch sonst noch etwas ein, was ihr unbedingt zum Thema Essen und Trinken im Rollenspiel beitragen wollt? Oder habt ihr selbst noch eine Frage?
Ich würde, glaube ich, für mich einfach nur noch mal sagen wollen, so, ich finde das ein total schönes Element, was unheimlich viel Spaß macht oder machen kann und meistens auch macht, sofern es halt irgendwie wirklich dem Genuss und dem genussvollen Erzählen dient. Und nicht so aus einem Zwang erwachsen ist oder aus einem Regelwerk. Wobei ich die Regel, was du vorhin erzählt hast mit dem Würfeln, finde ich auf jeden Fall einen coolen Kniff, weil das auch noch so eine Unberechenbarkeit auch hat. Aber ja, also ich glaube, das sollte halt nicht irgendwie dann so weit getrieben werden, dass es am Ende so eine totale Fokusverschiebung nach sich zieht.
Ja,
aber ansonsten finde ich, es gehört schon auch mit dazu.
Ja, es ist ja auch ein schönes Element, mit dem jeder was anfangen kann, so von den Spielern auch, weil wir essen alle.
Es ist wahrscheinlich das Einzige, was wir gemein haben.
Und da kann man sich halt, da kann man sich auf jeden Fall reinversetzen, auch egal in welchem Setting man spielt, irgendwie essen alle und das ist was man gut nachvollziehen kann.
Ja, man kann gut eine Session damit starten, dass man gemeinsam isst und sich bespricht. Am Tisch wird ja auch immer oft nochmal der Plan besprochen irgendwie und meistens wird dann auch gegessen dabei oder getrunken. Immer ein guter Anlass, um irgendwie das ins Rollenspiel zu starten.
Mir fiel nur gerade ein, dass ich ja letztens, hatten wir das ja auch gerade, wo wir dann da im Gasthaus waren, in Olat und da der Speck dann auch wieder irgendwie, also Greifax sich den Speck noch, der liegen geblieben ist, auch noch von den anderen Tellern irgendwie so in den Mund gesteckt hat und so. Also es ist doch immer wieder was sich schön aufgreifen lässt, mal eben noch mal so ein bisschen als Nebensatz, um dem Charakter so ein bisschen Eigenarten zu verleihen.
Ja, ich finde auch, es ist einfach ein sehr schönes Spielangebot, sodass die Helden nochmal zusammenkommen können auf eine sehr gesellige Art, wie es jetzt auch schon häufiger gesagt wurde. Und es kann halt auch das Spielangebot sein, um einfach auf Nahrungssuche zu gehen, sei es Jagen, sei es Fischen, sei es Stehlen, falls man sich etwas nicht leisten kann. Wenn die Gruppe Lust hat, das auszuspielen, dann kann man das wunderbar als Angebot nehmen, aufgreifen oder auch vorher ruhig besprechen, dass das wirklich auch ein Setting, eine Spielwelt ist, eine Spielart und Weise, wie man das Ganze gerne umsetzen möchte. Ja. Dann würde ich sagen, mit diesen abschließenden Worten, einem kleinen Hungergefühl und ganz lieben Grüßen können wir diese Folge beenden. Ich sag schon mal tschüss, möge das Würfelglück euch hold sein, alles Gute und gib ab an euch.
Ja, dann mal guten Appetit und bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören, lasst euch schmecken. Bald.
Möge euch der Semmelquast niemals ausgehen.
Dankeschön.
Thank you.
So, ihr Lieben, ich melde mich auch noch einmal zu Wort. Nachdem ihr ja in der Folge auf mich verzichten durftet und gewinnen konntet an der Teilnahme der anderen, ich möchte besonders Meisterin Josi, Dungeon Josi, dabei danken, Dankeschön, dafür danken, dass sie die Moderation übernommen hat, was immer eine leidliche und nicht gar nicht so einfache Aufgabe ist. Ich möchte mich auch bedanken bei euch da draußen fürs Zuhören und auch für die Organisatoren des Pottwichtelns. Ja, wir sind ein bisschen spät dran gewesen im Januar, aber plus minus 12 Monate, finde ich, ist noch in Ordnung und freuen uns natürlich auf auch das nächste Pottwichteln am Ende diesen Jahres. Übrigens, dieses Thema haben wir bekommen von Sandkastenspiele, dem Podcast von Ralf Sandfuchs, der im Moment sich mit dem Hexen-Pen and Paper von Ulysses-Spiele beziehungsweise verlegt von Ulysses-Spiele beschäftigt. Also, hört doch auch da mal rein. Ich danke euch. Ich möchte auch den Schwaflis danken, die hier daran teilgenommen haben und verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner, Meister Henny, der diesen Sonntag am Ende der Woche wieder zurück ist, auch zusammen mit den Schwafelhelden bei der nächsten regulären Folge Der Zug durch das Nebelmoor. Danke, bleibt gesund, rollt die Würfel, bis dahin.